Wenn sich zwei absolute Kochbuchfans treffen, dann geht der Gesprächsstoff garantiert niemals aus. Du hast Glück, denn du kannst heute Mäuschen spielen, wie ich mich mit Kerstin über Kochbücher unterhalte. Sie postet seit 2017 auf Instagram und Facebook ihre kulinarischen Abenteuer und seit Oktober 2019 nennt sie sich dort Elbkombüse. Mein Name ist Christina Häusler und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Kerstin, das kenne ich gar nicht alle unter dem Namen Kerstin. Viel mehr Leute kennen dich, glaube ich, unter dem Namen Elbkombüse.
Ja, das stimmt wohl. Mein Vorname steht da zwar, aber wenn ich angesprochen werde, jetzt über Instagram, dann steht da in der Regel Hallo Elbkombüse. Aber das ist okay für mich.
Schon ein alter Ego von dir geworden.
Mhm.
Ich folge dir schon so lange und du mir, glaube ich, auch.
Ja.
Und dann haben wir uns tatsächlich in echt getroffen. Was sich so entsponnen hat aus einem kleinen Dialog auf Instagram, also Instagram, das Internet stiftet Freundschaften sozusagen oder Begegnungen im echten Leben, sehr sympathische Begegnungen. Es ging um die Nordsee und es ging um St. Peter-Ording und du hast mir ein paar Tipps geschrieben. Dann haben wir festgestellt, ach Mensch, zu der Zeit, wo ich da im Urlaub bist du auch da. Und dann haben wir uns tatsächlich auf einen Kaffee getroffen, was großartig
Verrückt.
war, in der
Ja.
Sonne. Und haben gesagt, ach, das war jetzt so schön, können wir nicht direkt nochmal sprechen? Habe ich gesagt, dann zeichne ich es aber diesmal auf.
Ja. Nee, das war schön. War natürlich viel zu kurz. Da kamen einem ja dann die Kinderchen dazwischen, die Kleinen und die Großen. Und aus mal eben schnell auf dem Kaffee sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Stunden geworden, glaube ich. Ja, die Zeit verflog tatsächlich ganz schnell.
Das war wirklich wunderschön. Naja gut, aber wenn sich zwei Kochbuch-Junkies treffen und erstmal so ein bisschen rumpalavern übers Wetter und über die Familie und dann erst zum Thema kommen, da hätten wir noch ewig weiterreden können über Kochbücher.
Ja, da hätten wir von beiden Seiten, glaube ich, Probleme bekommen.
Das stimmt, das stimmt. Kerstin, wie geht's dir? Was kochst du gerade so?
Heute koche ich überhaupt gar nichts. Da wird gleich noch eine Stulle gemacht, wenn wir hier fertig sind. Gekocht habe ich die letzten Tage ganz viel aus Hitzefrei, wie du vielleicht gesehen hast, das eine oder andere Mal. Ein ganz großartiges Buch von Agnes Prüß, wie ich finde. Passt auch nicht nur bei heißen Tagen, ne? Also der Titel, der ist zwar, sollte Programm sein, und die Rezepte sind natürlich besonders für die heißen Tage geeignet, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es regnet, weil dann kann man sich die heißen Tage und das schöne Wetter vorstellen. Kann ich sehr empfehlen, kann ich nur jedem ans Herz legen.
Ja, ich bin auch ganz knietief im Kochbuch-Test gerade drin, habe aber noch nicht angefangen zu posten, wenn wir diesen Kochbuch-Podcast aufzeichnen. Aber wenn er dann ausgestrahlt wird, dann wird man schon wissen, dass ich einiges draus probiert habe. Und ich bin bis jetzt auch total begeistert. Also ich meine, ich bin eh großer Fan von Agnes Kochbüchern seit dem ersten, über das ich gestolpert bin. Das war das Frühstückskochbuch. Und alles, was danach kam, war auch toll. Also kann man eigentlich ungeblättert kann man die kaufen, wenn
Ja,
Agnes Prüß
ja.
was Neues rausbringt, zusammen mit
Nee.
Lerda Yilmaz zum Beispiel auch in diesem Fall wieder. Dream Team.
Ja, nee, kann man wirklich. Das Buch ist echt schön geworden, hat auch gleich ein total sommerliches Outfit, wie ich finde. Macht Spaß durchzublättern. Ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Fan von diesen leicht überbelichteten Fotos. Aber das ist jetzt bei Yelda noch so hart an der Grenze gewesen. Ich finde die Fotos schön, weil das Gesamtkonzept passt. Also manchmal passt das einfach nicht zum Buch, finde ich. Dann mag ich diese Fotos nicht so, aber in diesem Falle passt das. Und ich habe da jetzt 15 Rezepte, glaube ich, mittlerweile ausprobiert. Gut, sehr gut.
Großartig, da müssen wir uns dann nochmal hinterher austauschen. Muss mir eine
Ja.
Liste schicken. Ein paar Sachen. Wir haben schon Überschneidungen und alles, was du empfiehlst, probiere ich dann immer auch gleich.
Sehr
Und
schön.
da kann man ja auch nicht falsch liegen, wenn du das ausprobiert hast. Vor allem, ich habe schon gesehen, wenn du Sachen mehrmals machst. Die Champignons mit Chimichurri, die sind schon mindestens zweimal aufgetaucht bei dir im Feed.
Ja.
Und dann dachte ich, das muss getestet werden.
Ja, die
Und ich
sind
bin
so
nicht
einfach
enttäuscht
zu
worden.
machen. Nein, die sind so einfach zu machen. Ich habe die im Kontaktgrill dann das zweite Mal gemacht. Ich probiere dann ja auch verschiedene Sachen aus. Die, was hatte ich da kürzlich gemacht? Ach ja, die Gößlimmel beispielsweise, die hatte ich das erste Mal, wie im Rezept auch in der Pfanne gemacht. Ohne Fett geht natürlich auch. Jetzt das zweite Mal habe ich sie im Airfryer gemacht. Perfekt. Muss man sich nicht weiter drum kümmern. 15 Minuten, 200 Grad. Läuft.
Großartig, sehr gut. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Backofen. Angeblich gibt es auch Backöfen, die airfryen können. Ich muss mich noch tiefer in die Materie einarbeiten. Du siehst, ich sehe dein ratloses Gesicht. So ähnlich geht es mir auch. Bin leicht überfordert. Aber das wird irgendwann gut werden. Irgendwann habe ich einen ganz tollen Backofen, der tolle Sachen kann. Oder ich stelle mir halt doch noch so einen Airfryer irgendwo hin.
Ich habe den gewonnen, das war großartig.
Du hast ein
Jahrelang
Glück.
davor gestanden und habe gedacht, brauche ich den oder brauche ich den nicht? Und jetzt wurde mir die Entscheidung dann abgenommen, weil ich den gewonnen hatte. Das war super.
Fantastisch. Großartig. Wie viele Z Rezepte testest du so, wenn du ein Kochbuch so richtig dir zur Brust nimmst?
Mindestens 3 bis 5. Und wenn dann aber so die Begeisterung entfacht wird von diesem Kochbuch, dann sind es jetzt so wie bei Agnes auch 10, 12, 15. Das gleiche passiert mir regelmäßig bei den Kochbüchern von Anne-Katrin Weber und auch bei Stefan Paul. Da wird auch mehr als der Durchschnitt draus gekocht. Und wenn das so Bücher sind, die sind okay, die finde ich auch gut. Die haben auch auf jeden Fall eine Berechtigung für eine bestimmte Zielgruppe, jetzt vielleicht nicht gerade für mich, aber ich teste das Buch eben halt durch, dann werden das so 3 bis 5 Rezepte. Und wenn es richtig gut ist und wenn mich das richtig interessiert und wenn mich die Rezepte richtig mitnehmen, dann, ja, dann ist auch schon mal das halbe Buch weg.
Aber geht es dir dann auch so, wenn ich mich dann wirklich intensiver mit einem Buch beschäftige? Manchmal beim ersten Durchblättern ist es nicht Liebe auf den ersten Blick und ich denke so, naja, ich weiß nicht, mal gucken. Aber gerade die AutorInnen, die du gerade genannt hast, da habe ich immer so das Gefühl, wenn man erstmal anfängt und auch in die Sprache so reinkommt, wie die Rezepte beschrieben sind, dann wird man so an die Hand genommen und bei manchen Autoren und Autorinnen funktioniert es dann, dass man dann so richtig reingezogen wird und man auch in diesen Geschmackskosmos, der da ja abgebildet werden soll, in einem guten Kochbuch, dass man das Gefühl hat, es passt auch alles zusammen, das hat irgendwie einen roten Faden, dann ist man irgendwann so knietief drin, ich muss mich manchmal fast bremsen, irgendwann man muss sich mal aufhören und sagen, Christina, bitte, fang doch jetzt mal mit einem anderen Kochbuch an. Es gibt so
Ja,
viele schöne
naja.
Kochbücher. Du kannst hier nicht alles draus kochen. Es wird dann wie zur Sucht.
Ja, nee, das stimmt. Also einige Bücher, die finde ich gleich toll, weil mich beispielsweise das Layout fasziniert, weil also der Einband ist dann schon toll und dann ist die Geschichte in dem Buch ganz toll, die ist dann interessant, die lese ich mir dann zuerst durch und dann finde ich die Rezepte so spannend, weil das vielleicht Dinge sind, die ich vorher so noch gar nicht gekocht habe, die ich vorher noch gar nicht kannte. Das passiert auch, denn es ist Liebe auf den ersten Blick tatsächlich und dann gibt es halt auch Bücher, die brauchen so ein bisschen länger. Und das ging mir zum Beispiel bei, also diese deftig vegetarische oder deftig vegan Reihe von Anne-Katrin Weber und Wolfgang Schad, die sind ja ein Selbstgänger quasi. Es sind immer großartige Rezepte drin. Wenn du mal nicht weißt, was du kochen sollst, nimm dir eins von diesen Büchern, schlag es auf. Das wird schon irgendwie passen. Bei der Reihe aus dem AT Verlag beispielsweise mit Greens and Grains und Greens and Beans, mit dem ersten Greens and Beans bin ich nicht gleich so ganz warm geworden. Warum kann ich dir gar nicht sagen, weil der AT Verlag macht immer tolle Bücher, die Autorin sowieso. Aber das hat bei mir ein bisschen länger gebraucht. Und jetzt ist es aber auch so, ich blätter es durch und denke so, was koche ich denn jetzt zuerst, weil ich da so viele Rezepte drin finde und ich mich frage, warum sind mir die denn nicht gleich beim ersten Mal aufgefallen? Da hat es ein bisschen länger gebraucht.
Aber ich finde auch, gerade wenn man sich auch zum Beispiel Länderküchen oder auch bestimmte Ernährungsweisen irgendwie drauf schaffen möchte oder sich da einarbeitet, dann kann es auch manchmal ein bisschen dauern, bis man irgendwie so auch ein Gefühl dafür bekommt, wie wird hier gekocht, wie, was für eine Art von Zutaten, wie sind die Abläufe, wie wird das alles verwendet, dann kriegt man ja auch selber so ein Gespür dafür, wie man damit umgeht. Das ist ja meistens dann auch ein bisschen ähnlich in den Rezepten, also wie dann herangegangen wird an die Beschreibung. Und das geht mir ganz genauso. Also gerade bei Länderküchen, ich denke gerade zum Beispiel an das ukrainische Kochbuch von der,
Euer Herkules?
genau, da war ich am Anfang auch so, puh, ich weiß nicht genau. Aber dann, wenn man dann irgendwie mal so den Dreh raus hat und so ein bisschen einsteigt und auch so die Ähnlichkeiten entdeckt irgendwie und die Art und Weise, wie da gekocht wird, welche Zutaten, wie es schmeckt. Und dann ist man richtig drin irgendwie in diesem kulinarischen, in dieser Sphäre und kann sich das richtig gut erschließen. Ich liebe das auch, gerade Kochbücher zu nutzen, um so ein bisschen mit der Zunge auf Weltreise zu gehen. Oder in dem Fall war es dann zum Ausbruch des Krieges, dass ich das Gefühl hatte, ich will mich dem noch mal mehr nähern. Das klingt jetzt irgendwie voll kitschig, aber ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie doch weit weg und so abstrakt und ich wollte es irgendwie für mich konkreter machen und dachte, ich koche jetzt ukrainisch und begebe mich
Ja, das
da
habe
irgendwie in die
ich, ja,
Nähe.
das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also, weil das so Länder sind. Ja, Ukraine gibt's schon von gehört, gar keine Frage, ne? Ist schon auch ewig lange ja immer mal wieder in den Medien gewesen, aber durch den Ausbruch des Krieges natürlich mehr. Und man hat dann irgendwie das Gefühl, man muss sich den Menschen, die man da auch unterstützen möchte, auch irgendwie nähern. Und wie geht das am besten? Wenn man sich so gar nicht kennt, dann guckt man sich halt Kochbücher an und wie leben die Menschen. Olja hat ja auch ganz viel geschrieben, wie sie aufgewachsen ist, wie es bei ihr auf dem Land gewesen ist, wie die Menschen leben, wie sie kochen, wie sie das Essen zelebrieren. Und dadurch lernt man schon immer ein bisschen was kennen und kann sich so ein bisschen ja hineinversetzen in die unterschiedlichen Länder oder in die Menschen, wie die leben, wie sie aufgewachsen sind, wie sie kochen und wie sie das Zusammensein zelebrieren.
Ja, als würde man sich so ein bisschen mit an den Tisch setzen und eben das Essen teilen. Das ist ja auch was ganz Intimes und Persönliches. Und ja, man lädt dann so ein bisschen einen Teil der Kultur wenigstens zu sich nach Hause ein und öffnet sich ein bisschen in diese Richtung. Wird vielleicht vielen Menschen ein bisschen gut tun, da mal ein
Ja, das hatte
bisschen
ich.
offener zu sein und sich dem zu
Das
nähern.
kann ganz vielen Menschen gar nicht schaden. Ja, aber so ähnlich ist mir das mit dem Hier fließt die Liebe Buch gegangen von den beiden persischen Doktorinnen, Doktor und Doktor, die das Food Lab da haben, die beiden Schwestern, Sududi. Das fand ich erst gar nicht so schön, das Buch. Ich fand das ehrlich gesagt, das hatte ich den beiden auch gesagt, die durfte ich nämlich kennenlernen, als im Kochkontor eine Veranstaltung zur Präsentation von diesem Buch war. Da hatte ich den beiden das auch gesagt, dass ich den Einband erst ein bisschen kitschig fand und mich so gar nicht, ja, fand ich irgendwie. Ist nicht so ins Auge gefallen. Und dann habe ich mir aber die Geschichte von den beiden durchgelesen und habe dann die Fotos aus dem Iran gesehen, habe die Rezepte gesehen und das Ganze ergab dann so ein Ganzes für mich, ne? Der Einband passte dann plötzlich dazu. Den fand ich auf einmal gar nicht mehr kitschig, weil die Geschichte von den beiden und die Rezepte und die Gestaltung des Buches, das war so ein ganz rundes. Und wenn man dann sieht, wie die beiden ihr Food Lab gestaltet haben in Berlin, dann passt das einfach so. Und dann ist es auch nicht kitschig, weil das genau so gehört. Was anderes hätte da gar nicht drauf sein dürfen.
Ja, es ist immer natürlich so eine Spagatwanderung, ne? Also was sticht ins Auge? Kochbücher sind inzwischen ja auch so ein bisschen was wie Coffee Table Books. Es gibt ja genug Leute, die nur so rumliegen haben und gerne blättern. Da möchte ich niemanden hier angreifen. Ich finde, auch in Kochbüchern blättern ist eine großartige Sache und auch durch die Augen in den Magen sozusagen sich Dinge zu erschließen, ohne sie zu schmecken mit dem Mund. Das hat auf jeden Fall was. Und gerade Foodfotografie, glaube ich, schlägt da eine große Brücke für Menschen, die da Spaß dran haben. Aber es ist halt immer die Frage, ne? Also was macht man da vorne drauf? Gestaltung steht ganz weit bei mir auf der Liste, dass ich unbedingt bald mal mit jemandem sprechen möchte, der die Kochbücher gestaltet, weil mir schon so viele Autorinnen und Autorinnen jetzt gesagt haben, das steht und fällt so stark damit, was für eine Optik das Ganze dann bekommt. Gerade in dem Gespräch mit Vivi D'Angelo zum Beispiel, welche Farbwelt haben die Fotos, welche Art von Design wird dann da rumgebaut sozusagen, wie wird der Text gestaltet? Ich bin jetzt keine Grafikerin, aber ich weiß, dass GrafikerInnen da auf jeden Fall eine große Liebe für Textgestaltung haben, wo was steht, in welcher Schriftart und mit welchem Absatz und so. Und am Ende können wir das ja genießen, weil es einfach harmonisch ist und wir uns darüber gar keine Gedanken machen müssen. Aber das ist schon, ich stelle mir das nicht so einfach vor, auch in Verlagen dann da diese Entscheidungen zu treffen oder auch als Kochbuchautor oder Autorin dann auch so viele Entscheidungen mittragen zu müssen, wo man vielleicht gar
Weil
nicht
das
so
ja,
Experte ist.
nee, weil es ja auch nicht um seinen persönlichen Geschmack geht. Ne? Ich habe da das noch gar nicht so lange her, musste vielleicht mal gucken bei Instagram. Vom Stiebner Verlag gab es ein Video, wie die das Cover von dem ziemlich vegetarisch Buch gefunden haben, letzten Endes. Und da gab es ganz viele verschiedene Vorschläge, die sie in diesem Video gezeigt haben, und die waren teilweise so unterschiedlich, wo ich dann gedacht habe, wie entscheidet man sich denn da? Weil da waren von, ich keine Ahnung, ich behaupte jetzt mal irgendeine Zahl, 10 Stück. Da waren also locker 4 oder 5, die ich auch sehr schön fand. Und wie entscheidet man sich unter welchen Gesichtspunkten dann letztendlich für das finale Cover? Weil das spielt ja eine große Rolle. Auch für die Verkaufszahlen. Wenn ich durch so eine Kochbuchabteilung gehe, dann will ich ja manchmal nur, also eigentlich brauche ich ja keine Kochbücher, ehrlich gesagt, ne? Aber ich gehe ja trotzdem immer in Kochbuchabteilung, und natürlich fallen mir bestimmte Bücher ins Auge, die ich mir dann angucke. Ich habe mir letztes Jahr in Holland ein Kochbuch gekauft, auf Holländisch, weil ich den Einband so toll fand. Muss ich
Nerd.
mitnehmen. Ja, bekloppt tatsächlich. Ist ein schönes italienisches Kochbuch von einem italienischen Koch, der in London ein Restaurant hat. Polpo ist toll. Der ist gerade verstorben. Das macht es ein bisschen traurig. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich dieses Buch noch habe. Ist ein ganz wunderschöner Einband mit Fadenbindung. Und das stach mir so ins Auge. Das musste ich einfach mitnehmen.
Ich denke nämlich auch gerade dran, so in letzter Zeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass manchmal so Bücher dann nochmal mit einem anderen Cover rauskommen in der zweiten Auflage. Also zweite Auflage für ein Kochbuch ist ja eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Das passiert ja nun nicht jedem Kochbuch. Aber gerade bei Agnes Prust, die hatte ja diese wärmenden Rezepte, Name
Ja,
vergessen.
Cozy Kitchen.
Cozy, Dankeschön. Schau, guck, wie gut wir uns ergänzen. Cozy Kitchen, und das kam ja dann noch mal mit einem anderen Coverfoto, mit diesem großartigen, mit diesen sehr köstlichen Zucchini, Quatsch, Kürbisnudeln, die ich liebe, die ich seitdem so oft gekocht habe. Und Cecina Vicentino, da kommt das Sizilien-Kochbuch jetzt ja
Ist
auch mit
gerade
einem
raus, ja.
wunderschön,
Ja, sieht
ganz
toll aus.
anders.
Ja,
Und
ja.
der, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, der Anschnitt der Seiten, der hat jetzt auch eine Farbe.
Ja.
Und sieht jetzt ganz stylisch aus,
Ja,
aber es
ja.
passt trotzdem. Sie hat dann einmal so durchgeblättert in einem Video und ich dachte so, wow, das Innen passt trotzdem zu dem neuen Haus. Und ich glaube, es ist angelehnt an die englischsprachige Version, die, glaube ich, auch so mit einer
Nee, die
Zitrone
ist
vorne drauf.
blau-gelb. Da ist, ja, die ist auch grafisch, ne? Die ist so blau-gelb. Ich fand tatsächlich das von Chetina, das ursprüngliche Cover, auch sehr schön. Das hat sie ja auch selbst gezeichnet. Überhaupt gar keine Frage. Das sah toll aus. Ich beneide sie um ihre Zeichenkunst. Aber das neue Cover ist sehr gelungen. Das finde ich auch. Ist ein schönes
Chetina ist
Buch. Also
sowieso.
wenn ich es nicht hätte, dann würde ich es mir tatsächlich auch auf jeden Fall, dann wäre es ein Eyecatcher. Also wenn ich in eine Buchhandlung gehen würde und würde das da so liegen sehen, dann würde ich es mir auf jeden Fall mitnehmen. Gar keine Frage. Aber ich habe es schon.
Ja, ich auch. Aber Chetina ist sowieso so ein großartiger, interessanter Mensch und so vielseitig und tatsächlich eine Künstlerin durch und durch. Also, der gönne ich auch jede Auflage, die das Buch noch macht, egal mit
Will
welchem
ich auf jeden
Cover.
Fall.
Aber
Ja,
es ist
auf jeden
interessant, ne?
Fall.
Mit dem Cover passt es jetzt auch zu Einrichtungsläden, so stylische Design-Einrichtungsläden, die ja jetzt auch sehr gerne Kochbücher noch drapieren, und nicht nur zwingend der Buchhandel. Kochbücher kann man ja wirklich überall finden. Weißt du, wo ich neulich ein Kochbuch gesehen habe? Bei DM. Es gibt natürlich viele Drogeriemärkte, Budnikowski,
Ja.
Rossmann, aber bei DM, bei mir im Kaff, haben die jetzt auch manchmal so kleine Dekosachen, ganz hübsche. Und ich glaube, es war ein Italien-Kochbuch. Ja, ich glaube, es war ein Italien-Kochbuch.
Ja.
Und ich wollte es auch tatsächlich fast mitnehmen, aber naja.
Also nicht, dass ich nicht schon, ich habe keine Ahnung, wie viele Italien-Kochbücher ich im Regal habe. Mein Mann rollt schon immer deutlich mit den Augen. Aber wenn wieder eins rauskommt, dann denke ich auch immer, wenn es dann eine interessante Geschichte hat und irgendwie tolle Fotos und das passt irgendwie, dann denke ich auch immer, ich müsste das jetzt auch noch mal haben.
Ich kann das sehr gut verstehen. In diesem Moment fängt auch mein Magen an zu knurren, glaube ich. Weil italienische Küche ist einfach immer so ein Go-To-Ding. Also wenn ich nicht
Ja.
weiß, was gehen soll irgendwie und auch niemand Lust auf was Exotisches hat, was hier leider öfter passiert, dann ist Italienisch immer eine großartige
Geht auf
Idee.
jeden
Und dann
Fall,
gibt es
ja.
so viele Variationen einfach. Und es wird immer noch mehr irgendwie erfunden und dazu virtuos ergänzt. Da kann
Na, weil
man
man ja vergisst,
haben.
ne, Italien ist ja tatsächlich nicht nur, keine Ahnung, Spaghetti Carbonara und Tiramisu und Panna Cotta und das, was man so kennt, und Spaghetti Bolognese, das böse Wort, also Spaghetti al Ragù, sondern da gibt es ja so unterschiedliche Küchen. Wenn ich im Trentino anfange und in Südtirol, dann koche ich ganz anders als in Apulien oder in den Marken, wo auch immer. Also das ist ja so eine Bandbreite. Da kann man ja nicht sagen, was mag so italienische Küche? Also ja, die schmeckt grundsätzlich, glaube ich, in allen Regionen sehr gut, aber man muss das manchmal schon so ein bisschen spezieller oder genauer halt ausdrücken, weil das so viele Regionen gibt und man wirklich zu jeder Region mindestens ein Kochbuch haben könnte. Und natürlich gibt es Überlappung und die Pasta heißt dann anders oder die gefüllten Teigdinger heißen dann anders, haben andere Namen, aber das vereint sie natürlich, aber trotzdem haben sie ganz viele Unterschiedlichkeiten und das macht das gerade so interessant. Also sagen wir Teigtaschen im Allgemeinen, ne? Also wenn du Teigtaschen gehen ja um die Welt, da gibt es ja auch ein Kochbuch, quasi in 1000 Teigtaschen um die Welt. Wenn du guckst, die gibt es in Polen, die gibt es in asiatischen Ländern, die gibt es in Mexiko und Argentinien und hauptsächlich eben halt auch ganz viel in Italien. Ist immer lecker. Kann man
Das
jeden
stimmt.
mitkriegen.
Und dann auch noch mal die unterschiedliche Herangehensweise. Also ich meine, jemand, der zum Beispiel eine deutsche Autorin oder ein deutscher Autor, geht mit einem anderen Blick an italienische Rezepte als jemand, der aus dem Land stammt oder Wurzeln dort hat. Und das finde ich auch nochmal interessant. Da gibt es ja auch Hardliner, die sagen, also bewerten könnten das vielleicht doch eher Menschen, die sich mit Italien tiefer auskennen, als nur, dass man eine große Liebe dafür hat, von außen sozusagen, sondern jemand, der von innen sozusagen entscheiden kann, ob das dann gut ist. Alles hat seine Berechtigung, glaube ich. Das sind einfach andere Blickwinkel auf etwas, was wir alle lieben. Insofern bin ich das, ich persönlich bin da sehr großzügig.
Nee, das bin ich tatsächlich auch. Also wenn jemand sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, mit der Küche des Landes, also egal, ob das jetzt Italien oder Spanien oder Mexiko oder Polen oder so ist, ich finde, man muss sich aber schon mit der Küche auseinandergesetzt haben und nicht einfach irgendein Nudelgericht kreieren und dann behaupten, das ist irgendwie traditionelle italienische Küche. Ich finde, da muss man manchmal schon so ein bisschen vorsichtig sein. Wie auch die Namensgebung von Rezepten angeht. Ne? Wenn jetzt Menschen, die keine Ahnung, aus Deutschland oder aus England kommen und sich aber trotzdem Jahrzehnte schon mit beispielsweise italienischer Küche oder spanischer Küche auseinandergesetzt haben und kochen können und schreiben können, dann finde ich, haben auch die das Recht, ein Kochbuch über italienische, spanische, wie auch immer, Küche zu machen. Aber man muss sich eben mit dem Thema auseinandersetzen und darf das nicht so oberflächlich machen, finde ich. Da muss man manchmal so ein bisschen hingucken. Weil italienische Küche geht immer. Die Menschen lieben italienisches Essen und dann ist es ein leichtes, da ein Kochbuch zu machen, weil man weiß, Italien geht immer. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann auch guckt, ist das denn tatsächlich italienische Küche, die sich aber auch weiterentwickelt. Ne, das ist ja auch nicht, bleibt ja nicht immer gleich. Ne, die Menschen ändern sich, die entwickeln sich weiter, die Küche entwickelt sich Gott sei Dank auch weiter in jedem Land. Von daher muss man da immer noch ein bisschen gucken.
Absolut. Aber wie gesagt, ich glaube, manchmal ist vielleicht sogar wirklich der Blick von außen ganz gut. Ich schiele gerade zu meinem Regal, weil eins meiner absoluten Lieblingsbackbücher zum Beispiel ist ein englisches und das heißt Classic German Baking.
Okay,
Und es ist,
auch nicht
gibt's gar
schlecht.
nicht auf Deutsch und es sind
Nee.
einfach wirklich die klassischen deutschen Backrezepte, aber so perfekt zusammengefasst. Es ist wirklich, da ist alles drin, was du dir wünschst. Und das liebe ich. Ich liebe dieses Buch. Die Autorin, der bin ich auch gefolgt auf Instagram damals, als sie die ganzen Rezepte getestet hat. Das war so rührend und die hat auch nicht weit von mir weggewohnt in Berlin damals. Und deshalb hat es für mich auch so eine kleine Erinnerung mit dran kleben natürlich. Aber dieses Backbuch, das würde ich niemals hergeben. Classic German Baking auf Englisch.
Auf Englisch auch nicht schlecht, ja.
Großartig, wo einmal alles drin ist. Ich liebe dieses Backbuch.
Nee, das kenne
Aber
ich gar nicht, aber es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass Backen ja nicht Kochen ist. Hat ja schon mal jemand gesagt irgendwie. Und ich backe zwar, ich backe auch gerne mal am Sonntag einen Kuchen oder ich backe auch gerne mal ein Brot, aber das ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, also man freut sich hier über das Gebäck, was hier auftaucht, aber ich würde. Nee, ich koche lieber, als dass ich backe. Deswegen, Backbücher halten sich in meinem Regal tatsächlich eher in Grenzen.
ja, ich versuche ja eh immer so the cream of the cream in meinem Regal tatsächlich zu versammeln. Ich mache zum Beispiel auch einen ganz großen Bogen um Kochbuchabteilungen tatsächlich, weil das wäre für mich der Tod. Das ist wirklich schlimm. Und immer wenn jemand, guck, ich habe schon wieder den Namen vergessen, immer wenn jemand von diesem modernen Antiquariat etwas postet, wie du für kürzlich, dass du Bücher bestellt
Entschuldigung.
hast, dann vergesse ich sofort hinterher wieder den Namen. Und zwar nach der Bestellung, die ich getätigt habe, weil ich immer zu viel Geld ausgebe und dann dicke Pakete ankommen.
Soll ich Ihnen jetzt sagen?
Nein, auf keinen Fall. Bitte, ich habe es gerade erfolgreich, ich habe es erfolgreich verdrängt, aber ich habe
Ja.
dir auch ein paar Bücher nachgekauft.
Ja, Kochbücher oder Belletristik?
Belletristik, einmal.
Ja.
Zwar dieses hier.
Ja, das nehme ich mit in Urlaub. Das habe ich noch nicht angefangen.
Lass uns noch mal raus von Susanne Mathiesen. Da habe ich große Lust drauf. Frauen, die in den 80ern schon Freundinnen waren. Und hoffentlich rutscht es jetzt nicht runter. Moment. Und die dann noch mal im Jetzt sozusagen das Revue passieren lassen und schauen, wo sie jetzt stehen. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, ich
Über das
auch.
wäre ich nämlich eben gestolpert und dachte, ach, okay, da kann ich ein Schnäppchen machen. Das ist sehr gut für meinen Geldbeutel, weil ich leider sehr viele Bücher
Nee,
kaufe. Immer.
man macht ja Schnäppchen, man spart ja Unmengen an Geld. Das darf man ja nicht vergessen.
Du meinst, dann kann man gleich drei, vier, fünf
Räusper.
Bücher mehr?
Ja, dann hast du mehr gespart, weißt du?
Na, aber so denke ich einfach auch ein bisschen länger über meine Anschaffungen nach. Manchmal bin ich auch ganz mutig und schreibe Verlage an und sage, wäre es vielleicht eventuell netterweise, also ich
Ja, unter
rezensiere auch
Umständen.
Kochbücher, denn ich bin auch sehr nett und ich esse das auch alles. Dann würde ich
Ja.
mich ja freuen, wenn. Und dann frage ich auch mal an. Aber ich würde mal sagen, dass doch der Großteil der Bücher, die ich habe, die habe ich doch leider selbst gekauft, alle. Aber anbauen muss ich noch nicht. Also ich sortiere auch manchmal wieder aus. Radikal kann man das nicht nennen.
Nee, ich auch
Aber
nur. Wir sind vor 2 Jahren umgezogen, da musste ich aussortieren, da führte kein Weg dran vorbei, weil ich da so 7 Meter Bücherfront hatte, bis an die Decke, Belletristik und Kochbücher, da musste was weg. Hat mir echt das Herz geblutet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber andere Menschen haben sich gefreut, weil ich einen Großteil davon tatsächlich verschenkt habe. Und jetzt habe ich auch ein riesengroßes Kochbuchregal, überwiegend Kochbücher. Unten findet sich noch ein bisschen Belletristik. Das wandert dann ins andere Zimmer, weil dann ja demnächst mal wieder Kochbücher einsortiert werden müssen. Es ist noch Platz. Und wenn dann wirklich kein Platz mehr da ist, ich schwöre, dann sortiere ich auch aus. Wirklich. Also bestimmt mache ich das dann. Auf
aber
jeden
vielleicht kann man
Fall.
auch aufs Regal nochmal oder
Nee, das
vielleicht
geht bis
könnte
an die
man,
Decke.
ah,
Das
dann ist
geht, das
schwierig.
ist, wir haben 2,70 Meter hohe Decken und das ist bis fast nach ganz oben. Ja. Aber noch ist alles gut bei mir. Noch muss ich nicht sortieren. Es
Sehr
wird
gut.
Mittel und Wege geben, ja.
Sehr gut. Nein, ich glaube, dann ist meine Bibliothek tatsächlich relativ übersichtlich. Aber ich finde, ich habe eine ganz gute Mischung. Eine Küche, um die ich immer noch rumschlawenzel, wir haben auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht können wir dieses Thema noch mal kurz abhaken, ist die afrikanische Küche, die sich mir noch nicht erschlossen hat, weil ich überhaupt keine Schnittmengen habe. Und ich finde, ich bedauere es sehr. Vielleicht, wenn es irgendjemand hört, der mir Tipps und Tricks geben kann, wie man sich praktisch diesen Horizont öffnen kann, dann wäre ich sehr dankbar, weil ich habe jetzt zwei, drei, vier Kochbücher über Afrika, über afrikanische Länder. Meistens sind ja mehrere Länder in einem Kochbuch vereint, was eigentlich auch wieder bescheuert ist. Also ich meine, ich habe auch ein österreichisches und ein süddeutsches und ein norddeutsches Kochbuch. Und da gäbe es zwar endlose Erweiterungsmöglichkeiten allein für afrikanische Küche. Aber ich habe mich noch nicht herangetraut. Auch wenn man dann so spezielle Zutaten wieder kaufen muss und weil ich auch überhaupt gar keine Vergleichsmöglichkeiten habe und wirklich nicht ansatzweise sagen kann, ob das jetzt okay schmeckt, wobei das wusste ich jetzt bei ukrainischer Küche jetzt auch nicht zwingend. Gibt es
Nee,
bei
das
dir auch
geht mir mit
sowas?
afrikanische Küche habe ich auch mal ein paar Bücher gehabt, weil ich mir das, also ich wollte mir die Küche auch erschließen, weil Italien oder europäische Küche, Mittelmeerküche, ne, das hat man ja zuhauf irgendwie, aber der afrikanische Kontinent, da fehlte mir tatsächlich einiges. Ich hatte da mal ein äthiopisches Kochbuch, ich hatte mal dieses Futaj Jalon, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist im Selbstverlag erschienen bei den Autoren oder von den Autoren, aber das Problem sind die Zutaten, ne? Und wenn ich dafür, also ich wohne jetzt nicht mehr in Hamburg, ich wohne im Speckgürtel. Natürlich gibt es in Hamburg Läden schon immer, aber die sind auch bei mir nicht gerade so um die Ecke. Und ich müsste mich dann echt auf den Weg machen und gucken, wo ich das auftreibe. Und bis jetzt tut mir tatsächlich wirklich leid für die Küche, die ist bestimmt großartig, aber bei mir hat es da auch noch nicht so gefunkt. Das ist aber genau das Gleiche wie mit südamerikanischer Küche beispielsweise.
Ja,
Habe ich mir
ich
auch schon
nicke.
Mühe gegeben, aber ich habe auch ein Mexiko-Kochbuch und da gibt es natürlich noch mehr Länder in der Ecke, gar keine Frage, aber ist bisher auch noch nicht so ganz meins. Also meine Lieblingsküche liegt in Europa tatsächlich, im südlichen Europa. Levante finde ich auch total spannend, alles was Orient, Levante, Mittelmeerküche angeht, Italien, Frankreich, Spanien. Persische Küche, syrische Küche, Libanon, das ist so meins. Selbst mit der nordischen Küche, also jetzt so Dänemark ist ja im Moment ganz groß im Kommen, Schweden, Norwegen. Na, Norwegen Backbuch kann ich sehr empfehlen von, wie heißt sie noch gleich? Habe ich gerade vergessen, komme ich bestimmt noch drauf. Da bin ich auch noch nicht so. Also da habe ich das eine oder andere Buch, aber wenn man bei mir ins Kochbuchregal guckt, ich möchte mal meinen, dass sich irgendwie 75% der Küche um mediterrane, levantinische, europäische Küche mit einem Hauch von Asien dreht.
Nevada Berg.
Genau, die meinte ich. Das ist ein tolles Buch, richtig schön. Kann ich sehr, 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 sehr empfehlen.
Da wird auch mal was gebacken.
Ja, da backe ich tatsächlich, da habe ich schon einiges rausgebacken, tatsächlich.
Wie
Das war so
schön.
ein schönes Buch. Die Fotos fand ich toll, die Rezepte fand ich irgendwie toll. Das Buch hat Spaß gemacht.
Ja, bei mir muss es inzwischen so sein, dass ich es im Zweifel alleine aufessen kann, weil hier sind alle sehr mäkelig mit Kuchen. Also wenn es kein Marmorkuchen ist
Ach was,
oder was
okay.
sehr Einfaches. Bei Obst ist auch schwierig. Da mag jeder alles. Also das, was mir gut schmeckt, Zwetschgen, das mag hier niemand.
Schade eigentlich.
Johannisbeeren auch nein. Aprikosenkuchen nein. Apfelkuchen ja.
Okay, ja gut.
Aber ich habe eigentlich eine Zeit lang habe ich Torten gebacken und zwar so kleine. Eine schwedische Autorin, Linda Lomelino, die hat angefangen,
Ja,
da auch
kenne ich.
die stark kontrastreichen Backfotos zu machen, mit so viel schwarzem Hintergrund und lila und Das fand ich wunderschön von der Optik und da habe ich mir zwei Bücher geholt und die macht die ganz kleine Torten in der 20 cm Form. Habe ich mir zwei gekauft. Da kann man wunderschöne kleine Torten machen. Auch nicht so Motivtorten, sondern so mit so einer schönen, leckeren, abgestimmten Buttercreme und einem feinen Boden und auch nicht zu vielen Schichten unterschiedlich, sondern wirklich so, dass man es auch gut umsetzen kann. Und da hatte ich immer Spaß, aber wie gesagt, da bin ich hier auch alleine leider. Die Kleinste
Da
muss es
wärst
jetzt retten.
die muss es jetzt, ja, nee, also da wärst du bei uns wahrscheinlich nicht allein. Also mein Mann ist jetzt auch nicht so ein Süßer, ne? Also der isst gerne mal einen Apfelkuchen. Mohnkuchen geht auch noch, aber so Torten gehen jetzt irgendwie gar nicht. Aber ich habe ja Kolleginnen, die sich immer sehr, 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 sehr freuen, wenn ich am Wochenende gebacken habe, weil wir dann irgendwie vielleicht am Samstag jeder ein Stück essen, am Sonntag noch jeder ein Stück und der Rest bleibt dann übrig. Und den bringe ich dann am Montag immer mit ins Büro und dann freuen die sich.
Ach,
Also
großartig.
da habe ich Abnehmer. Ja, das geht.
Fantastisch. Du hast ein Glück. Aber du hast sowieso so ein Glück, weil du nämlich immer zu diesen tollen Kochbuch-Events eingeladen wirst,
Ja.
die immer im Kochkontor stattfinden. Und ich finde das ziemlich einseitig hier in Deutschland, dass immer die meisten Sachen eigentlich im Kochkontor stattfinden, das ich sehr gerne mal besuchen möchte. Bald
Unbedingt musst du
bestimmt.
das tun. Also
Aber ihr habt da wirklich ein Glück.
das Kochkontor, das lohnt sich ja auch ohne Event schon sehr, weil das ist so mein Personal Paradise. Wenn du da stehst, da kannst du also auch morgens hingehen und dann gehst du abends wieder raus und hast die ganze Zeit da gesessen und hast in Büchern geschmökert und hast dich dann mittags im besten Falle von Tina und ihren Kolleginnen noch köstlich mit einem lecker gekochten Essen aus einem der zahlreichen Kochbücher versorgen lassen. Also da kann man schon Zeit verbringen. Und wenn dann irgendwann dann zufälligerweise auch noch so ein Event lockt, ist das natürlich umso großartiger. Das stimmt.
Ja, nur von hier ist es leider ein bisschen weit.
Ja, das stimmt allerdings. Aber diese Location, also dieses Kochkontor ist ja also einzigartig wahrscheinlich nicht. Das Konzept gibt es eventuell auch noch woanders, aber ist schon ziemlich einzigartig fast so, ne? Dass ich kann mir nicht vorstellen, Berlin wüsste ich jetzt gar nicht, ein reiner Kochbuchladen. Nee, war
Samson
ich.
und Goldhahn, die
Ja,
hatten
stimmt.
in Prenzlauer Berg eine sehr, sehr gute
Ja.
Kochbuchabteilung.
Gibt es die noch?
Muss ich mal gucken, wenn ich das nächste Mal da bin.
Na, weil Fräulein Schneefeld und Herr Hund, also ich weiß, die waren ja nicht nur Kochbücher, glaube ich, aber die sind ja auch nicht mehr. Natürlich gibt es dann, ich wollte den Namen ja nicht sagen, aber Langer Blomquist hat ja ein paar Filialen in Berlin.
Ah,
Ich habe es
ja.
jetzt doch gesagt, tut mir leid. Und Dussmann kann man natürlich auch immer hingehen, wenn man in eine große Kochbuchabteilung möchte. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn du in einen Laden reingehst, wo ausschließlich Kochbücher verkauft werden.
Ja.
Und dann eben halt noch die netten Veranstaltungen sind. Ist schon schön.
Ja, in München gab es noch einen Laden in dieser italienischen Markthalle. Wie hieß denn der? Prego. Prego hieß der. Prego
Okay.
Cookbook Store. Der hat aber leider zugemacht. Das war auch sehr schön da. Das war auch sehr schlimm da, aber sehr schön. Aber das Schöne ist ja an Kochbuchläden, dass sie nicht nur die heißen aktuellen Sachen haben, wie zum Beispiel jetzt in den gängigen Buchläden zum Beispiel, sondern dass sie eben auch Klassiker da haben, dass sie noch mal ein bisschen
Genau.
tiefer sind, dass vielleicht auch der Autor oder die Autorin mal ein kleines Stück im Regal exklusiv haben. Bei mir in der Provinz hier habe ich einen sehr, sehr guten Buchladen mit einem Besitzer, der auch ein Kochbuch-Fan ist und der immer sehr gute Tipps und Empfehlungen hat. Und wir haben immer viele Überschneidungen. Das ist ganz lustig, dass ich da auch immer schon in die Sachen reinblättern kann, wo ich schon so ein Auge drauf geworfen habe. Und dann stehen die
Ja,
da schon. Das ist
und
immer
das ist
ganz schön.
schön.
Hat sich sehr gut ergeben. Und der hat mir nämlich auch den sagenhaften Tipp gegeben, dass ich mir nicht das Salt and Silver Kochbuch kaufen soll in St. Peter-Ording. Quatsch, in Marbach, wo
Bei
ich wohne,
ihm,
hier
ja.
bei ihm, hat er gesagt, nein, nein, du fährst doch jetzt dahin. Und ich so, ja, dann kann ich das mitnehmen. Er
Ja,
so, nein,
genau.
du musst es dort kaufen. Und ich
Ja,
so,
natürlich. Auf jeden Fall
genial.
musst du das. Hat doch
Ja.
hat doch was ganz anderes. Also ich bin ja, ich muss mir aus dem Urlaub immer irgendwas mitbringen. Und das sind oft Kochbücher oder Dinge, die mit Kochen zu tun haben. So, ne? Gehe dann in alle möglichen Läden rein. Habe mir letztes Jahr aus Delft so einen Teller mitgebracht, so mit so einem schönen blauen Muster, ein ganzes Service. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Da hätte mein Mann auch echt Einspruch erhoben, glaube ich. Aber so einen Teller durfte ich dann mitnehmen. Und das sind dann so Erinnerungen kulinarisch. Ne? Ich gehe jetzt nicht unbedingt in jedem Land, was wir besuchen, oder in jeder Stadt, in der wir sind, ganz großartig Sterne essen oder so, weil meistens koche ich ja eh tatsächlich selbst auch im Urlaub. Aber ich bringe mir dann doch immer irgendwie ein besonderes Lebensmittel mit, irgendwie Keramik, Gedöns für die Küche, was man eben halt so braucht und meistens auch schon hat, aber noch nicht so und das deshalb dann doch nochmal mitnehmen muss. Und Kochbücher kommen dann halt auch mal raus, das passiert.
Ja, schuldig. Also früher war es so, dass ich gerne am liebsten nach jedem Urlaub auch die Sprache gesprochen hätte. Also es gibt
Ja.
viele angerissene Sprachen, die ich so mal angefangen habe, ein
Kenne
bisschen.
ich.
Da wäre zum Beispiel Schwedisch. Jag pratar svenska lite grann, aber sehr wenig. Und Schweden verstehen mich sehr schlecht, weil ich spreche zu geradlinig, die singen ja so. Japanisch habe ich mal angefangen. Konnichiwa.
Ja, Domo Regatto, das ist absolut das, was ich gerade doch kann.
Ich kann
Ja.
zum Beispiel sagen, wo ist der Bahnhof? Doko wa eki deska?
Und das braucht man ganz oft, das ist super praktisch.
Ja,
Ja.
finde ich nämlich auch. Ja, Italienisch natürlich. Im Moment versuche ich es
Ja.
mit Italienisch nebenbei. Mal gucken, wie weit ich komme. Das ist, glaube ich, jetzt mein fünfter Versuch, Italienisch nebenbei zu lernen.
Ja, das kann man. Das gibt ja immer diese tollen Apps. Ich lerne gerade Holländisch, weil rate, wo wir dieses Jahr hinfahren und wo wir letztes Jahr gewesen sind. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man sich so ein bisschen verständigen kann. Man muss immer nur aufpassen, dass man nicht einfach den Eindruck erweckt, man spräche diese Sprache fließend. Na, dann bestellt man irgendwie was und ist ganz stolz, dass man das auf Holländisch oder auf Italienisch, Französisch, keine Ahnung, was bestellt hat, findet das ganz großartig. Und das erweckt aber dann bei dem Gegenüber den Eindruck, man könnte auch noch mehr als diesen einen Satz, den man 3 Wochen lang gelernt hat. Und dann quatschen die dann los. Und dann muss man da sagen, scusi, ich kann gar nicht mehr. So, deswegen muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man so guten Morgen, danke, wie geht's, bitte und diese Sachen sagen kann, wenn man sich woanders aufhält und irgendwie vielleicht auch noch mal ein Eis bestellen kann oder ein Stück Kuchen oder so.
Oder wenn man sich auch da wieder das Land ein bisschen näher holen kann, so ein bisschen versteht, wie die Sprache so ein bisschen tickt, und wie Worte gebildet werden. Auch da kann man sich ja so einem Land und auch dem anderen sozusagen nähern. Also ich sehe schon, irgendwo muss es da eine Verbindung geben. Ich glaube, wir sind da einer ganz heißen Sache auf der Spur.
Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Deswegen auch, wenn du so ein holländisches Kochbuch zum Beispiel liest, ne, also ich kann eigentlich kein Holländisch, aber man versteht trotzdem die Hälfte, die da drin steht, irgendwie. Und wenn man sich nicht so ganz sicher ist, dann guckt man doch nochmal irgendwie nach und schlägt es nach und stellt dann fest, ja, nee, stimmt, das Wort ist genau das, was du dir dachtest, was es sein sollte. Und das macht dann Spaß, aus diesem Buch, dessen Sprache man eigentlich nicht spricht, was zu kochen. Schmeckt denn gleich noch mal ganz anders irgendwie, wenn man sich die Mühe gemacht hat, so ein Rezept dann zu übersetzen.
Das ist auf jeden Fall, das ist die Steigerung von kulinarisches Abenteuer auf jeden Fall.
Ja, das kann man so sagen. Ich musste mich letztes Jahr auf unserer Tour auf dem Rückweg, musste ich mich noch aufklären lassen. Ich hatte mir ein Rezept ausgeguckt von Maike Krüger, was ich zu Hause machen wollte. Die hat ja das Buch geschrieben, In Tafel voll, auf Niederländisch ist das auch. Und da war ein Rezept, was ich dann machen wollte, kurze Zeit, nachdem wir von unserer Tour zurück, also 2 Tage später hatten wir Gäste, als wir von unserem Urlaub zurück waren. Und wir waren dann an der Nordsee und da wuchs dann Meeresspargel, Salicorn, so viel direkt vor unserem Stellplatz. Und dann habe ich den geerntet, weil das war ganz schön viel, was da stand. Habe ich aber auch immer nur, ne, die Menge, die ich gerade für uns als Vorspeise für oben drauf zur Garnierung brauchte, und hatte das auf Instagram dann auch in einer Story gepostet, bis mich dann jemand aufklärte, dass ich gerade was ganz Verbotenes gemacht hätte. weil das steht da unter Naturschutz. Ups. Ja, es hat jetzt hoffentlich keiner zugehört. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, da habe ich dann, ich wollte eigentlich einen Tag später, ich hatte nämlich ein bisschen was geerntet und habe den schon probiert auf dem Campingplatz und habe gedacht, ja, das ist okay so, dann nehme ich den Kram auch mit und mache dann zu Hause was davon. Und dann schrieb da jemand halt, nee, das hätte ich jetzt mal nicht machen dürfen, das ist unter Naturschutz und überhaupt. Und dann wollte ich auch keinen weiteren Meeresspargel mehr ernten, weil ich wollte jetzt auch kein schlechtes Vorbild für alle anderen sein, irgendwie. War mir ein bisschen unangenehm, aber ja, weil Meeresspargel wird nämlich extra angebaut in den Niederlanden und auch in Frankreich. Und wenn du jetzt beispielsweise auf Sylt lebst und Johannes King oder Jan-Philipp Berner heißt, dann darfst du auch Meeresspargel ernten, weil du aber die Erlaubnis dazu hast, ne? Und wenn man aber so wie ich Kerstin Strückmeier heißt, dann darf man nicht einfach hemmungslos an der deutschen Nordseeküste Meeresspargel ernten. Das
Aber
weiß
einen
ich
darf man
jetzt.
probieren, oder?
Ja, das auf jeden Fall, davon gehe ich mal aus. Ich habe auch
Gut.
mitgekriegt, man musste also wirklich nur die Spitzen nehmen. Ich war da nämlich etwas großzügig beim Abschneiden und das war schon so ein bisschen holzig. Also man muss sich auch daran so ein bisschen rantasten irgendwie. Aber wie gesagt, ich mache das ja nicht mehr, weil es ja verboten, ne?
Nein, und man kann ihn ja auch kaufen, also wenn man
Ja,
Glück
auf
hat.
jeden Fall. Habe ich dann auch bei der Fischhändlerin meines Vertrauens im Anschluss gemacht. Die hatte mir dann
Fantastisch.
nämlich besorgt. Ja, so geht das nämlich auch.
Und alle, die zuhören, haben was fürs Leben gelernt. Es ist großartig.
Ja. Dafür sind wir da,
Absolut, absolut. Das ist der
oder?
Bildungsauftrag dieses Podcasts.
Ja, gar keine Frage.
Was steht bei dir als nächstes auf der Liste? Worauf hast du als nächstes Appetit? Liegt schon ein Kochbuch bereit, wo du sagst, oh, dem widme ich mich jetzt ausführlicher bald?
Das wäre dann Griechisch. Das ist gestern gerade bei mir angekommen von Georgina Hayden. Das Buch Nistissima ist auch ganz toll. Das ist auch eines dieser Bücher, da fand ich den Einband ganz toll. Ich fand ihn wunderschön gestaltet und das Buch musste ich dann unbedingt haben. Und dann haben mich die Rezepte erst so gar nicht unbedingt mitgenommen und dann habe ich mir das Buch aber dann richtig zu Gemüte geführt und habe die Texte gelesen und habe auch Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste, dass zum Beispiel die griechische Küche ja das einen großen Teil des Jahres über aus Fastenzeiten besteht, wo man bestimmte Dinge aus unterschiedlichen Gründen zu bestimmten Zeiten in bestimmten Konstellationen und Zusammensetzungen gar nicht essen darf, wenn man ein religiöser Mensch ist. Das wusste ich in der Form überhaupt gar nicht, dass Griechen zu bestimmten Zeiten fasten, ja, aber das glaube ich, ich habe die Zahl nicht mehr richtig im Kopf, aber ich glaube, über 200 Tage im Jahr gibt es irgendwelche Gründe, warum man fasten darf, kann oder sollte, wenn man das möchte. Und da habe ich ganz viel gelernt. Und da sind schöne Rezepte, nachkochenswert, mit schönen Fotos auch. Und das war so ein Buch, das hat mich richtig abgeholt. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf Griechisch. Georgina Hayden hat griechisch-zypriotische Wurzeln. Lebt, glaube ich, auch in London, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat jetzt noch mal so ein Buch geschrieben über ihre Familien- und Heimatküche und Erinnerungen, die sie mit Essen und Kindheit und so hat. Das ist als nächstes auf dem Stapel ganz weit oben.
Oh, wie schön. Das heißt, du holst dir dann
Ja.
so eine Art kleinen Griechenlandurlaub zu dir nach
Ja.
Hause.
Und dann kommt wahrscheinlich noch Südtirol und Gardasee. Weil es gibt ja auch so wunderschöne Reisekoch. Also das ist ja so, entweder müssen die Bücher, Kochbücher so mir die Landesküche irgendwie näher bringen und mir erklären, wie zum Beispiel bei Nistissima, wie die vegetarische Küche oder die vegane Küche in Griechenland zustande kommt und was man warum isst und warum nicht. Das finde ich total interessant. Oder es nimmt mich mit durch die Küchen eines Landstriches oder eines Landes. Ne? Jetzt zum Beispiel gibt es im Kaiwai Verlag ja zu Gast in Südtirol, zu Gast an der Ostseeküste, zu Gast am Gardasee. Und da geht es jetzt nicht unbedingt um die, möchte ich mal behaupten, um die authentische Gardaseeküche oder die authentische Ostseeküche, aber es werden in diesen Büchern Landstriche vorgestellt und Menschen, die dort in den Gastronomien arbeiten und deren Rezepte werden dort vorgestellt. Na, du kriegst dann halt kleine Brasserien oder kleine Restaurante, kleine Trattorias oder Strandbars an der Ostseeküste. Den Robert Stolz in Plön beispielsweise, der sein besonderes Kochkonzept da hat. Solche Sachen werden einem da vorgestellt. Und die nehmen dich dann mit durch den Landstrich und eben halt auch durch die Menschen, die da kulinarisch wirken. Das finde ich dann auch immer ganz spannend. Und den
Wenn
einen
man
oder
dann.
anderen, wenn man Glück hat, schafft man es auch irgendwann mal, den einen oder anderen dann in echt zu besuchen.
Das ist meine nächste Frage. Genau das, da, damit, das habe ich gerade angesetzt.
Mensch.
Versuchst du dann auch, den einen oder anderen oder die ein oder andere mal abzuklappern, wenn du in der Nähe bist? Ihr habt ja einen schicken Bulli, mit dem ihr unterwegs seid, dass du sagst, ach, da können, wenn wir jetzt in der Nähe sind, können wir auch mal was
Ja,
essen.
nee, das versuche ich tatsächlich. Also wenn sich das anbietet, das muss ja nicht immer, also in diesen Büchern sind natürlich auch häufig die etwas hochpreisigere Küche da. Na, dann hast du ein Sterner oder zwei Sterner da, das schaffen wir dann tatsächlich nicht unbedingt immer, aber wenn sich das um normale, in Anführungsstrichen, Fine-Dining-Küche handelt oder um das beste Fischbrötchen an der Ostseeküste oder solche Geschichten halt, oder kleine Läden, kleine Delis, wo du Kleinigkeiten essen kannst, wo du aber auch ganz tolle Produkte aus der Region kaufen kannst, da gehen wir natürlich gerne hin. Da nehme ich mir dann auch immer gerne was mit. Weil das
Sehr schön.
muss dann sein. Ich muss das ja irgendwie auch ein bisschen testen, so in echt. Und nicht nur die Rezepte. Auch aus diesen Büchern koche ich ja nach, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Und das ist tatsächlich dann so ein bisschen Urlaub. Gerade wenn ich dann schon mal in der Gegend gewesen bin, wie zum Beispiel zu Gast in Südtirol. Südtirol ist sowieso ein großartiger Landstrich, das liebe ich total. Und wenn man dann die Bücher hat und man weiß, ah, an dem sind wir auch schon vorbeigekommen oder auf dem Weingut war ich und da habe ich eine Führung gemacht oder auf dem Berg waren wir auch, das erweckt dann immer noch mal ganz tolle Erinnerungen.
Ja, Südtirol liebe ich auch sehr und so ging es mir dann, da schließt sich wieder der Kreis zu St. Peter-Ording, wo wir gestartet sind mit unserem Gespräch, weil nämlich auf Instagram gerade der Launch-Event praktisch überall in allen Kanälen war. Stefan Paul war zum Beispiel auch da und da habe ich es gesehen von dem neuen Salt and Silver Kochbuch, was ich mir dann nicht gekauft habe vorher, sondern dann sind wir da hingegangen und haben dort gegessen, zweimal sogar. Und es war zweimal wirklich großartig. Und ich muss sagen, der Service war vor allem wirklich sehr gut. Es war super netter, freundlicher, cooler Service. Das Essen war wirklich super. Und war, sogar die Kinder hatten Spaß.
Na,
Das will
immerhin. Na,
was
sie gibt auch
heißen.
tolles Eis da, habe ich gehört.
Ja, und
Eis soll gut sein.
die hatten auch tolle Pommes. Das ist ein
Ja,
entscheidender Faktor.
auf
Und
jeden Fall.
der Mann mochte sogar Aubergine im Salt and Silver. Und
Verrückt.
das ist praktisch der Ritterschlag für jede Aubergine.
Oha, ja.
Und das haben wir dann auch versucht. Und das war wirklich ein Glück, dass das mir so über den Weg gelaufen ist. Und das ein Glück, dass mein Mann dann auch immer Lust hat, diesen Quatsch mit mir mitzumachen und das organisiert und noch einen Tisch reserviert für unseren letzten Abend, dass wir dann nochmal hingehen können und nochmal ein
Sehr
bisschen
schön.
richtig sitzen und nicht nur so mittags kurz da mal rein stolpern. Also es war wirklich, es ist ein ganz besonderer Ort. Ich bin ja
Ja.
sowieso Nordsee verliebt seitdem und
Das wird alles
das
neu
Essen
gemacht
da.
auch, ne? Hast du gehört? Das wird alles neu gemacht.
Wo?
Salt and Silver oder überhaupt die Pfahlbauten, die haben ja nun schon irre, weiß ich nicht, 50 Jahre und mehr auf dem Buckel. Und irgendwann funktioniert das Ganze dann doch nicht mehr so, wie man es gerne möchte. Das ist deutlich renovierungsbedürftig und das funktioniert dann aber auch mit dem Renovieren nicht mehr so, dass es dann mit der neuesten Technik alles so funktioniert. Und deswegen gibt es neue Pfahlbauten mit Salt and Silver natürlich und den anderen Locations, die da noch sind, was das Ganze für die Gastronomen, die da vor Ort sind, auch ein bisschen einfacher macht, was die Logistik der Lebensmittel und so alles angeht und Kühlung. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet, könnte ich mir vorstellen, dass die ein bisschen mehr Platz haben da.
Ja, ich
Aber
habe
die
schon gesehen,
Pfahlbauten
dass
wird es immer noch geben.
an den Stränden habe ich gesehen, dass da jetzt neue Sachen gebaut werden.
Ja.
An manchen Stellen schon, aber es wird ja wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich habe auch neulich ein Video
Ja.
gesehen, wie die Müll sortieren da, weil da gibt es keine Müllabfuhr. Das heißt, sie müssen es alles super sortieren und dann immer schnappen und wegfahren. Das ist schon echt sehr aufwendig,
Ja.
aber das lohnt sich schon auch sehr. Es ist ein sehr, sehr besonderer Ort. Alle diese Orte, alle diese Pfahlbauten, egal wohin man
Ja.
geht, da ist auch, glaube ich, kein Platz für schlechte Qualität und schlechte Gastronomie, wenn das so exklusiv und exponiert ist. Und das ist schon alles echt schön, sehr schön und
Ich bin
besonders.
schon gespannt, wie es wird, wenn es dann irgendwann mal dauert. Bestimmt noch 1, 2 Jahre, davon gehe ich jetzt mal aus irgendwie. Da bin ich gar nicht auf dem Laufenden, wie das ausschaut derzeit. Aber ich bin gespannt, wie es ist, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall.
Na, spätestens dann muss ich da wieder hin und vielleicht bist du dann auch
Ja.
gerade da und vielleicht trinken wir dann einen Kaffee. Oder vielleicht bin ich im Herbst mal in Hamburg und dann sehen wir uns da, wenn ich dir rechtzeitig Bescheid sage, vielleicht. Außer du bist gerade in Südtirol.
Nee, ist eher unwahrscheinlich, aber wohl, es wäre eine Überlegung wert vielleicht. Nein, aber wenn du da bist, sagst du auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht schaffst du es ja aber auch zum Kochbuchpreis dieses Jahr. Man
Vielleicht,
weiß es
vielleicht.
nicht. Im
Mal
November.
gucken. Ich würde mich
Das
sehr
wäre
freuen.
schön. Ja, auf jeden Fall. Na.
Da arbeite ich drauf hin. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und ich freue mich schon, wenn wir das das nächste Mal fortsetzen über noch mehr Kochbücher. Ich habe mir so viele Notizen gemacht und versuche alles in die Shownotes zu packen und zu verlinken,
Oha,
denn
da bin ich ja gespannt, was alles drinsteht.
geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind jetzt wahrscheinlich ganz aufgeregt und hatten vielleicht keinen Stift in der Hand. Ich aber diesmal, jetzt
Sehr
kann ich
gut.
das alles schön
Gut
verlinken und
vorbereitet.
aufschreiben.
Ja, das ist doch toll.
Ja, bis
Vielen
bald,
Dank für
liebe
die Einladung, Christine.
Kerstin.
Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich habe noch nie in einem Podcast irgendwas zu irgendeinem Thema gesagt. Das war heute quasi Premiere. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das nette Gespräch und sowieso auch für den netten Besuch im Hotel in St. Peter-Ording. Das war toll, dass wir das noch so kurzfristig dahin bekommen haben.
Das war richtig schön. Und ich hatte ein bisschen kinderfrei und war mit dem Fahrrad unterwegs. Es war ein Hauch von Freiheit in meinem Leben.
Da kommst du auch noch hin. Ich bin da ja schon durch.
Ja,
Na?
es ist jetzt das ist gerade die Durststrecke, bis die Kinderbetreuung startet im Januar. Naja.
Im Januar, okay.
Ja, doch, erst
Ja.
im Januar. Naja, nein, man
Okay.
kann nicht alles haben. Es
Nee.
ist für irgendwas gut. Hinterher weiß ich's.
Sie werden so schnell groß, Christina. Ups,
Ja,
sind
ich
Sie
weiß.
ausgezogen. Ist so.
Ja, das stimmt. Drum, ich genieße es und sauge Babyduft ein und quetsche so spannende und gute Gespräche wie mit dir in alle Lücken, die sich da auftun. Vielen, vielen Dank und bis ganz
Sehr gern
bald.
geschehen. Bis bald. Tschüss.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.